Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Sie ist außergewöhnlich charismatisch, herzlich und sehr, sehr offen. Die gebürtige Schweizerin Stefanie Heinzmann kam 1989 im Kanton Wallis zur Welt, sang immer schon, erst für sich heimlich, dann in einer Band. Und von außen betrachtet war das ein ganz normales Leben in den Bergen. Allerdings litt diese junge Frau nach einem Bandscheibenvorfall unter derart starken Schmerzen, dass nur sehr starke Medikamente halfen. Es begann ein Kreislauf aus Betäubung, Appetitlosigkeit, Schmerzen, Selbstverletzungen, Gewichtsverlust und kompletter Überforderung. Mit 18 gewann sie aber auch einen wichtigen Gesangswettbewerb, initiiert von Stefan Raab, ist später bei Sing meinen Song dabei und als nach einer OP endlich die Schmerzen weg sind, läuft's. Und es läuft bis heute. Zahlreiche Musikpreise zeugen von ihrem Erfolg. Ein Gespräch wie dieses zeugt von ihrer Freude am Leben. Wir starten mit dem Quietschekäse Halloumi, hangeln uns an Avocados und Pilzen vorbei und landen schließlich im Restaurant ihrer Eltern. Nie gab's Wasser, immer Cola. Wir sprechen unter anderem über Eiskaffee und Egg Benedict mit Bacon, Bananasplit, natürlich über Raclette und Käsefondue und mit kleinem Tusch auch darüber, was für ein Wunderwerk unser Körper doch ist. Leisten Sie uns bitte Gesellschaft. Herzlich willkommen, liebe Stefanie.
Hallo, es ist so schön, hier bei dir zu sein, wirklich.
Ja, ich freue mich. Wir haben uns vorher, wir haben überlegt, wie lange es her ist, vor 2 Jahren oder so, haben
ja,
wir
es uns, muss, ich, kennengelernt. Ja, genau, oder muss so, irgendwas in dem Rahmen sein.
Und heute gibt es Butter bei die Fische.
So.
Ich bin sehr,
apropos
sehr gespannt.
Fisch, genau. Da ist schon ein ganz schlechtes Thema.
Ja?
Ja, ich kann kein, wirklich, mich mag einfach nichts, was aus dem Meer kommt.
Ich mag nichts, was aus dem Meer kommt?
Also Essen.
Das klingt toll.
Essen. Nee, das schaffe ich nicht. Ich schaff's wirklich nicht.
War das schon immer so?
Ja, wirklich schon immer so. Und ich habe es schon probiert. Also, weil ich bin ja auch zu höflich. Das heißt, ich habe dann auch manchmal schon so Fisch auf den Teller gekriegt und habe das einfach so runtergeschlungen, ohne zu kauen.
Das ist bei Oktopusarmen wahrscheinlich nicht
Gott,
besonders
im
gut.
Himmel.
Und gerade Oktopusse sind, hast du diese Dokus gesehen, wie klug die sind und so?
Ja, es ist der absolute Wahnsinn,
das ist
oder?
Schwierig, ja.
Nee, das schaffe ich nicht. Mhm. Ja.
Gut, kein Fisch für
kein
dich.
Kein Fisch. Trotzdem, Butter bei den Fischen.
Kannst du neben jemandem sitzen, der Fisch isst?
Ja, das kann ich alles. Ich bin ein wahnsinnig toleranter Mensch und finde das auch total easy. Also grundsätzlich, mich ekeln wenig Dinge. Aber ich kann es einfach selber nicht essen. Und ich glaube, es hat viel mit dem Geruch zu tun und viel mit der Konsistenz. Ich bin wirklich, was Konsistenz angeht, ganz schwierig.
Interessant.
Ja, also ich wäre eine ganz schlechte Kandidatin für hier, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Dschungelcamp. Ganz, ganz schwierige Kandidatin.
Also, das heißt, Konsistenz heißt, es sollte nicht weich sein im Mund, oder
ja,
wie?
Ja, also wenn alles, was quietscht im Mund, das Einzige, was quietschen darf im Mund, ist Halloumi.
Ach, okay, ja, natürlich.
Das
der quietscht
geht.
Nämlich auch
ja,
wirklich. Das ist richtig.
Geht.
Ja,
das geht.
Das ist dieser Grillkäse.
Genau, aber Pilze zum Beispiel, keine Chance. Wirklich keine Chance. Und es gibt so viele Menschen, die mir Pilze verkaufen wollen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Warten Sie, Sie laufen mir neben dem Zug her in so mit so Körben. Warten
ja.
Sie, kaufen Sie meine Steinpilze.
Nee, weg, weg, geh weg. Ja, ganz schwierig.
Auch schon immer?
Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind Champignons gegessen habe, aber auch einmal zu viele.
Dosen-Champignons.
Ja, genau,
ne?
Richtig. Mhm. Und da einmal zu viele und seitdem keine Chance. Aber auch da wieder, irgendwann mal bei Freunden eingeladen gewesen, gab es so einen ganz tollen Pilzrisotto mit 40 verschiedenen Pilzen drin. Habe ich ganz brav aufgegessen und wirklich habe mich, also es war ganz schwierig.
Wir haben uns ja jetzt eben schon so ein bisschen über dies und das unterhalten und so auf den neuesten Stand gebracht und auch festgestellt, dass zum Älterwerden, neben all den Sachen, die ein bisschen, naja, wo man sagt, das müsste jetzt nicht sein, aber ist okay, gibt es eben natürlich auch diverse Vorteile. Und dazu gehört, dass man genauer weiß, was man will und was man nicht will.
Mhm, absolut.
Und dass man das im Zweifel vielleicht nicht gleich auf einen Schlag bei all den Dingen, aber genauer auch sagen kann, dass man es nicht möchte und auch nicht macht, ohne das Gefühl zu haben, sich dafür tausendmal entschuldigen zu müssen und erklären zu müssen. Bist du denn unverändert dieser Gast, der so ein Risotto mit 40 verschiedenen Pilzen isst? Oder würdest du sagen, wenn ich jetzt heute eingeladen werde, würde ich das nicht mehr machen?
Da hat sich einiges geändert, wirklich. Und dafür, auch gerade wie du sagst, dafür würde ich mich auch nicht mehr entschuldigen. Weil ich finde, gerade wenn es um Geschmack geht, ne, ob das jetzt Essen ist oder Musik ist oder Kunst oder Kleidungsstil, finde ich einfach, wir stehen nicht morgens auf und überlegen uns, was könnte man denn heute gut finden. Das kommt so von innen heraus.
Ja.
Und es gibt tatsächlich Lebensmittel, mit denen habe ich mich einfach in den letzten Jahren beschäftigt. Für mich ist das immer so, jedes Jahr ein neues Lebensmittel, dem ich eine Chance gebe.
Was?
Tatsächlich.
Wie lange schon?
Ich mache das vielleicht, das wäre jetzt gelogen, eine genaue Zahl zu sagen, aber vielleicht seit 7, 8 Jahren.
Du könntest jetzt 7 Lebensmittel aufzählen, die,
ja.
Das habe ich ja noch nie gehört, das ist irre. Darf ich dich da unterbrechen oder willst du den Gedanken noch zu Ende führen? Weil ich werde dich
jetzt
auf jeden Fall,
mir
bitte,
ist,
nein, für ihn zu Ende, aber ich werde dich auf jeden Fall nach diesen 7 Lebensmitteln
fragen. Sehr, sehr gerne. Und es ist mittlerweile wirklich so, also wenn ich jetzt zum Essen eingeladen werde, sage ich wirklich einfach, weil die fragen ja dann meistens, magst du alles oder ne, hast du
vorher
irgendeinen Wunsch?
Wirst du vorher gefragt?
Ja, ich finde, das gibt es dann schon oft. Wenn Leute so für einen kochen, ist dann schon oft so, gibt es irgendwas, was du nicht magst? Oder und dann sage ich wirklich immer so, bitte kein Fisch, keine Pilze. Sonst bin ich wirklich bei vielem dabei. Aber ich bin schon eher so die Kinderkartenmaus. und es ist wirklich auch schon so oft passiert, dass wir dann in so einem 1000-Sterne-Restaurant sitzen mit Schäumchen und Kügelchen und irgendwelche Fusion-Küche. Und ich bestelle mir halt irgendwie irgendwas. Habt ihr irgendeine Pasta?
Ja,
habt ihr irgendwas Einfaches?
Ja.
Und ich schäme mich dafür nicht mehr. Weil ich finde, mein Gott, also das mache ich auch nicht, um jemanden zu ärgern.
Nein.
Es ist einfach mein Geschmack. Und ich bin, was meinen Geschmack angeht, sehr simpel. So.
Also, 7 Jahre ungefähr, roundabout. Wenn wir jetzt doch nur 5 zusammenkriegen,
ist auch gut,
ist
ne?
Auch okay.
Also die erste Sache, die ich wirklich mir zu Herzen genommen habe, waren Zwiebeln. Ich fand früher Zwiebeln in jeder Form furchtbar, wirklich schrecklich.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen, mich einfach wirklich damit zu beschäftigen. Also mal hier so ein bisschen angebratene Zwiebeln rein und hier mal in Salat vielleicht so ein paar auch Frühlingszwiebeln, irgendwie sowas. Bis ich, und ich liebe Zwiebeln jetzt, ne? Also bis ich wirklich mich einfach daran gewöhnt habe, dann Avocado.
Ich muss noch dazu sagen.
Bitte.
Es ist schön, aber es ist auch ein bisschen schade, weil das Bild, das ich hatte, ich habe mich ein bisschen mit Zwiebeln beschäftigt. Da habe ich jetzt, da sehe ich jetzt vor meinem inneren Auge, ich rechne das so 7, 8 Jahre zurück. Und dann sehe ich so Zeichnungen, Zwiebelzeichnungen, Zwiebelmagazine, Zwiebelbücher, Zwiebeldokumentationen, wo man dann sagt, ätherische Öle.
Ganz viele
und warum
Hörbücher
weinen wir eigentlich,
richtig, genau.
Wenn wir Zwiebeln schneiden?
Ja. Also es ist schon ähnlich, vielleicht ein bisschen simpler. Ich bin nicht so ein komplexer Mensch. Und ich bin auch ein bisschen faul. Es ist einfach, also ich habe mich mit sehr viel Geduld an dieses Lebensmittel dran geführt, sagen wir es mal so. Avocado gehört dazu. Ich fand die Konsistenz schrecklich, wirklich schrecklich und habe mich auch damit beschäftigt, die liebe ich mittlerweile auch. Pilze habe ich probiert, keine Chance. Spinat muss ich bis heute sagen, auch echt je nachdem, ne? Also ich finde, Spinat kann wirklich einfach so eine Plörre sein, wenn man die nicht gut macht.
Wie ist sie schlecht gemacht?
Ja, ich finde so, wenn Spinat einfach wahnsinnig labbrig ist, wenn das so ein labbriger in Sahne dieser Kochspinat, das macht mit mir gar nichts.
Verstehe.
Ich mag den Geschmack auch nicht. Ich mag Spinat tatsächlich gerne auch so eher, wenn er je frischer er ist. Also wenn der
als
eher
Salat,
noch so, genau.
Also Babyspinat im Salat.
Das funktioniert.
Das findest du gut.
Das funktioniert bei
der
mir
macht
total.
Geräusche, das macht nicht Knack im Mund und so. Das ist super. Aber wenn er dann gedünstet, kennst du ihn gedünstet mit ein bisschen Erdnuss? Es gibt so ein, ich nehme jetzt unseren Sponsor mal kurz mit ins Boot. Es gibt so von DM so ein Erdnuss-Crunch, so eine Soße.
Oh, das
so eine,
toll.
Das, damit kann man überhaupt super gute, leckere Sachen machen.
Das klingt gut.
Ja, die klingt sowieso gut. Die könnte man auch so löffeln. Aber wenn man dann Spinat dünstet und so ein bisschen von diesem Erdnuss-Crunch da reinmacht und dann gerösteten Sesam drüber, dann ist es von der Konsistenz her, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der Konsistenz heikel ist, wahrscheinlich so, dass man sagt, oh, das ist so fast so ein bisschen, oh, das ist so nass. Es ist nass.
Ich liebe es.
Aber es schmeckt echt ganz gut.
Da bin ich gespannt. Okay, das werde ich mir vielleicht mal zu Gemüte führen.
Erinnerst du dich daran, wie deine wahrscheinlich Mutter, hat bei euch die Mutter gekocht?
Bei uns haben beide gekocht. Ich bin ja ein Restaurantkind.
Oh, stimmt.
Genau, also ich bin ein Gastrokind.
Ja, natürlich, da müssen wir gleich nochmal gesondert einsteigen.
Ja,
genau.
Und deswegen, wir haben nicht oft zu Hause gegessen. Also es ist eher so, das war eher eine Seltenheit. Auch, dass wir als Familie gemeinsam gegessen haben, eher wenig. Also bei uns war Essen einfach so ein Ding, das musste gemacht werden.
Ja.
Es war dann eher so am Wochenende, dass meiner Mama das wichtig war, dass man dann mal zusammen frühstückt oder ne, gerade auch so abends, dass man irgendwie zusammen isst. Aber es hat schon oft ein Familienmitglied einfach gefehlt, weil die halt arbeiten mussten. Jetzt so der normale Tag sah bei uns so aus, dass mein Bruder, der ist auch noch 7 Jahre älter als ich, also immer in einer ganz anderen Phase des Lebens. Mhm. Wir kamen halt mittags ins Restaurant, haben da beide gegessen. Mein Bruder hat es gehasst, mit den Gästen zusammen zu essen. Ich war immer so jemand, ich fand es mega lustig, mich da random an irgendeinen Tisch zu setzen mit irgendwelchen Leuten.
Die dich ja wahrscheinlich kannten.
Ja, natürlich.
Ja.
Und ich fand das mega lustig. Und es war halt so ein gut bürgerliches Restaurant. Das heißt, gerade mittags waren die ArbeiterInnen von überall, von einfach aus dem Dorf, waren da und haben gegessen. Und in der Küche standen bei uns immer Mama und Papa und halt mittags und abends ein Koch noch. Und deswegen, meine Eltern hatten dann immer erst um 14 Uhr Zeit zu essen. Und das war für mich ja dann schon wieder Schulzeit.
Wie, schon wieder Schulzeit? Du hast dann, das ist ein anderes System dann wahrscheinlich. Ihr seid vormittags zur Schule, mittags nach Hause zum Essen und
dann wieder in die Schule.
Nochmal.
Genau, richtig. Ja.
Ah, okay. Ja, und das ist natürlich eine andere Sache. Es ist ein ganz anderer Schnack, ob man in der Restaurantküche steht und weiß, da kommen jetzt gleich 25 Leute zum Mittagstisch, dann, klar, kocht man viel, viel größere Portionen.
Richtig,
und dann
genau.
geht's auch nicht unbedingt um die Raffinesse im Detail, dass die
Voll.
Zeit hat man gar nicht und,
genau.
Und es wird auch im Zweifel gar nicht honoriert und insofern, interessant. Und dann bleiben wir ganz kurz in diesem Restaurant vielleicht. Dann durftet ihr euch wahrscheinlich immer etwas auf der Karte aussuchen.
Ja, es war einfach immer à la carte, ne? Also es ist so verrückt. Also meine ganze Kindheit habe ich einfach im Restaurant gegessen. Und das Absurde ist, dass sich das nie geändert hat.
Ja, stimmt.
Also ich gelte nicht zu den lebensfähigen Menschen, muss man dazu sagen. Also es ist wirklich, ich bin wahnsinnig abhängig davon, dass ich irgendwo ein Restaurant habe oder ein Catering, weil ich das nie anders gelernt habe. Und es ist schon auch jetzt noch so, und das finde ich sehr lustig, wenn ich jetzt Zeit mit meinen Eltern verbringe, gibt's natürlich, also ich treffe mich oft mit denen zum Essen, gibt's schon manchmal auch so, dass es für alle das Gleiche gibt, aber eigentlich essen wir auch dann jeder was anderes, weil es einfach auch zu Hause bei meinen Eltern. Das hat sich so, man hat sich so dran gewöhnt. Warum müssen dann alle das Gleiche essen, wenn Papa eigentlich Lust auf was anderes hat?
Na gut, ist gut. Gibt es das Restaurant denn noch?
Das Restaurant gibt es noch.
Aber sie führen
aber
es nicht
genau,
mehr.
Nicht mehr mit meinen Eltern. Wir waren gerade am Muttertag, waren wir da in dem Restaurant.
Ja.
Was irgendwie schön ist.
Haben sie es neu gestrichen? Hat sich da viel verändert?
Ja, die haben das komplett renoviert. Also das war dann auch der Grund, warum meine Eltern aufgehört haben damit. Ein bisschen vor ihrer Rente, weil der ursprüngliche Besitzer von dem Haus, von dem Restaurant, der wollte daraus halt eher ein schickes Restaurant machen. Und meine Eltern haben das 17 Jahre lang geführt als Arbeiterrestaurant. Und es war für die undenkbar, diese Stammkunden irgendwie so vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ja, ist jetzt hier teurer und schicker. Und das konnten meine Eltern, damit konnten die nicht leben. Und das habe ich auch wirklich auch als Kind verstanden. Ich fand es furchtbar, als die das Restaurant aufgegeben haben. Weil plötzlich war jemand zu Hause, als ich von der Schule nach Hause kam. Es war wirklich, ey, wir haben noch nie so gestritten. Weil ich meine, ich komme halt 17 Jahre, also oder dann 13 Jahre von der Schule nach Hause und werf halt meinen Schulranzen dahin. Und plötzlich mit 17 sagt meine Mama, ja, räum den Schulranzen weg. Und dachte ich so, sag mal, hast du sie noch alle? Geh weg, der liegt hier seit 13 Jahren. Was ist dein Problem? So, geh mir nicht auf den Keks. So. Und das heißt, ich war natürlich viel, viel allein zu Hause.
Mittags, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ins Restaurant gegangen, um da was zu essen?
Ja.
Und wenn du mal keine Lust hast, hast du dann mittags dir auch einfach ein Brot gemacht? Oder bist du vielleicht auch mal zu Freunden oder Freundinnen gegangen, um da zu essen?
Ja, voll. Das gab's auf jeden Fall auch immer wieder, dass ich bei Freundinnen war und dort was gegessen habe. Aber natürlich auch sehr beliebt, dass Freunde bei mir gegessen haben. Ja, ich meine, es gab immer Schnitzelpommes, wenn die wollten. Es war natürlich total gut.
Hast du das auch oft bestellt?
Ja, ich habe das wahnsinnig oft bestellt. Und mein Bruder zum Beispiel hat das immer so gemacht, dass der dann das Essen bestellt hat. Und dann hat er wirklich einfach, weil wir haben eine Minute Fußweg vom Restaurant gewohnt. Das heißt, er hatte den warmen Teller, Alufolie drüber und ist nach Hause gelaufen.
Ja.
Mit dem warmen Essen einfach nach Hause gelaufen.
Ja, natürlich. Ja. Und schon hatte er die Idee für den ersten Schweizer Lieferdienst. Heute ist er Milliardär.
So, genau.
Das ist doch eine tolle Idee.
Ja. Und deswegen, das war irgendwie auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich kann mich auch an eine Situation erinnern. Da war mein Bruder und meine Cousins waren bei uns zu Hause. Und es war abends, meine Eltern waren nicht da und es lief irgendein Horrorfilm und ich war als Kind so ein Riesenfan von Horrorfilmen, aber wenn ich halt alleine war, habe ich mir die halt einfach immer angeguckt, weil es konnte keiner kontrollieren, aber mein Bruder war halt da und das heißt, ich war glaube ich so 7, nehme ich jetzt mal an, irgendwas in der Art und habe gefragt, darf ich den Film gleich gucken, der läuft auf ORF damals. Mhm. Und er meinte so, ja, aber nur, wenn du uns Poulet-Flögele mit Bonfritz, also Chicken Wings mit Pommes holst. Und dann war echt so angerufen im Restaurant, so eine Platte bestellt und es war aber Winter und der Schnee stand, glaube ich, 2 Meter hoch.
Oh.
Und ich kann mich so daran erinnern, dass ich mit 7 mit dieser silbernen Platte über meinem Kopf mit so ausgestreckten Händen durch diesen Schnee gewartet bin und dann ganz glücklich diesen Horrorfilm gucken konnte.
Oh, was für eine lustige, kleine, süße Geschichte. Jeder hat jetzt natürlich ein Bild vor Augen. Ich erinnere oder ich meine mich zu erinnern, dass wir bei unserem ersten Gespräch, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, vor ein paar Jahren, aber dass du gesagt hast, du hast nie Wasser getrunken.
Nee, das war wirklich einfach so ein Getränk, das hat man keinem Kind angeboten. Das galt nicht als Getränk, damit wäscht man sich die Hände oder man mischt das mit irgendwas zusammen. Das heißt, ich habe wirklich eigentlich, also ich habe gut 1,5 Liter Cola am Tag getrunken.
Cola dann auch noch.
Furchtbar, wirklich furchtbar. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Ich weiß dann noch, ich fand das dann immer ganz toll, weil bei meinen Freundinnen zu Hause gab es dann ganz oft diesen kalten Eistee. Mhm. Also so Tee, der dann aufgebrüht wurde, aber dann mit Eis und noch ein bisschen Orangensaft. Und das fand ich total toll. Ich glaube, das war so das Gesündeste, was ich in meiner Kindheit überhaupt getrunken habe.
Du hast aber, wenn ich das sagen darf, du hast gesunde Zähne. Es ist ja oft so, dass Kinder, die viel Softdrinks und viele Säfte und Cola getrunken haben, dann auch als Erwachsene leider, dass man
total.
Das dann merkt.
Total. Ne? Also auch grundsätzlich, finde ich, habe ich sehr viel Glück mit meinen Genen, weil ich meine, so wie ich mich ernährt habe und auch jetzt getränketechnisch, könnte mein Körper auch ganz anders aussehen natürlich. Also auch jetzt gar nicht nur von der Optik her, sondern einfach auch ne Cholesterin, was weiß ich, also Diabetes, keine Ahnung. Ja. Also da war nicht viel Gesundes dabei.
Wann setzt denn deine aktive Erinnerung ein? Was würdest du sagen? Wie alt bist du da?
Oh, meine aktive Erinnerung würde ich sagen, vielleicht mit 4, 5, dass ich mich so daran erinnere, dass es gab eine Gartenterrasse bei uns, die war wirklich schön unter so ganz großen Kastanienbäumen. Und da gab es immer so ein Spielhaus.
Aber wir reden jetzt von eurem Privathaus, also
Im Restaurant.
Im Restaurant.
Genau, richtig. Und da kann ich mich so an die ersten Bilder erinnern, mit den Gästen zusammen. Und ich habe halt immer alle Gäste vollgelabert. Ich bin auch oft eingeschlafen im Restaurant. Also deswegen, ich kann dank dieses Restaurants, glaube ich, auch wirklich überall schlafen. Weil ich wirklich immer irgendwo da zwischen diesen Gästen mich einfach hingelegt habe und gepennt habe. Was ich krass finde, das ist mir jetzt dieses Jahr erst aufgefallen, dass ich keine Erinnerung dran habe, dass Leute geraucht haben. Ach. Und ich meine, das war ein Raucherrestaurant.
Ja.
Und ich habe gar keine Erinnerung, dass Leute da in irgendeiner Form und Art geraucht haben. Aber meine Eltern, ich habe mir nämlich nochmal nachgefragt, weil ich dachte, krass, haben die da vielleicht einfach nicht geraucht? Und die meinten, das war völlig absurd. Also die haben während dem Essen geraucht, die ganze Zeit. Das war die Zeit.
Hm.
Aber das habe ich als Kind irgendwie rausgerechnet.
Also im Sinne von weggefiltert, das
genau,
hat dich
einfach
nicht gestört.
Ja, keine Ahnung, weder der Geruch noch das Bild, da ist nichts davon, auch wenn ich danach suche in meinem Kopf, habe ich keine Erinnerung daran. Also ich hatte eine sehr gesunde Kindheit.
Naja, sagen wir so, du bist sehr resilient offenbar, oder? Das hat dich abgehärtet. Ja. Bei Familien, die in der Gastronomie arbeiten, sind es oft Großeltern, die einspringen oder sich um irgendetwas kümmern oder mitmachen. Ist das bei euch auch so gewesen?
Bei uns war meine Oma, also den Opa auf der Seite gab es schon nicht mehr. Und meine Oma hat im gleichen Haus gewohnt wie wir. Und deswegen, sie hat die Kinderbetreuung übernommen. Mhm. Also bei ihr habe ich...
Aber nicht, wenn Horrorfilme liefen.
Abends. Doch, auch. Die war so cool. Oh Gott, ich vermisse meine Oma so sehr. Ja. Mit ihr durfte ich mit 4 Jahren meinen ersten Horrorfilm gucken. Und das war ein Interview mit einem Vampir. Wirklich kein Film für ein 4-jähriges Mädchen. Aber ich habe sie halt darum gebeten und sie hat einen Lachanfall gekriegt. Ne? Sie hat sich wirklich totgelacht. Ich habe mir fast in die Hose gemacht vom Fernseher und sie hat da hinten, ich kann mich so gut dran erinnern, hat da hinten einfach gesessen und sich kaputt gelacht wegen mir. Deswegen, sie war auch nicht mehr so mobil, muss man sagen. Ich habe einfach immer mit der abgehangen. Wir haben immer Karten gespielt und Horrorfilme geguckt.
Hat sie auch im Restaurant gegessen oder hat sie sich selbst versorgt?
Nee, ihr habe ich oft Essen mitgebracht. Mhm. Also ich war dann oft mittags, habe ich dann für sie noch mal was mit hochgebracht.
Und hat sie selbst, hat sie was gebacken? Also Omas haben ja, wenn man Glück hat, haben Omas gebacken. Hat sie gebacken?
Nee, daran habe ich gar nicht so eine, also diese Frau, musst du wissen, die hatte 14 Kinder, hat die alle 14 allein großgezogen.
Oh Gott.
Und irgendwann war die 14. einfach, ja, und die war durch, also da, um das nett zu sagen, die war wirklich durch. So, die hat früh den Mann verloren, also das 14. Kind kam zur Welt und dann ist der Mann gestorben und das war krass und ich meine, das war früher auch einfach eine andere Zeit, muss man sagen. Ja. Mein Papa, ich meine, der ist jetzt Mitte 70 und der ist wirklich gefühlt im Mittelalter groß geworden. Ne? Also es gab, als der klein war, weder fließendes Wasser noch Strom im Wallis. Und das kann man sich kaum vorstellen, dass das mein Vater ist. So, das ist nicht weit von mir entfernt. Mhm. Der musste mit 9 Jahren allein auf eine Alp und da auf 30 Kühe aufpassen und war kurz vorm Verhungern. Also das waren echt andere Zeiten. Deswegen, die Frau war wirklich einfach durch. Und ich war so ihr kleiner Sonnenschein. Ich hing da ab und habe mit der gespielt, aber im Nachhinein betrachtet, das habe ich als Kind nicht wahrgenommen, aber die war schwer depressiv. So, da war nicht mehr viel los. Deswegen gebacken hat die nicht. Aber ich habe tolle Erinnerungen an diese Frau.
Nein, schön.
Die begleitet mich
bestimmt,
bis heute.
Und bestimmt würde sie das jetzt auch sagen.
Ich glaube auch.
Wenn sie das könnte, wenn du da ihr kleiner Sonnenschein warst. Kann ich mir gut vorstellen.
Der kleine Wirbelwind.
Im Wallis habt ihr auch, glaube ich, so eine Alphütte als Familie, ne?
Ja, genau.
Und ist es so, dass die schon so, weil du jetzt gerade gesagt hast, im Mittelalter, ist die wirklich schon so lange in eurem Besitz, sodass man sagen kann, irgendwie
1600, genau. Also das der alte Teil von dem Häuschen, das ist das Wohnzimmer, ist wirklich aus dem 16. Jahrhundert. Irre. Das ist so richtig schwarz, sonnengegerbtes Holz. Es riecht so schön. Und 1989, also in meinem Geburtsjahr, hat die Familie von meiner Mama sozusagen dann nochmal ein Teil angebaut. Also mit dann Küche und Bad und 2 Zimmern, dass man da wirklich einfach Urlaub machen kann und auch sein kann, weil vorher war das einfach so eine kleine Kammer, in der man halt sein konnte. Und ich finde, das hat sich total gelohnt. Und da waren wir, das war unser einziger wirklicher Urlaub, da waren wir jeden Sommer 1 Monat lang, was für mich der absolute Traum war. Meine Eltern haben halt gependelt. So, mein Papa ist halt jeden Abend von der Alphütte runter ins Restaurant, hat Feierabend gemacht und ist dann wieder hochgefahren.
Wie weit war das entfernt?
Das ging. Also es hält sich total in Grenzen. Es war eine 1/2 Stunde Fahrt. Mhm. So, was eigentlich total kurz ist, wenn man sich überlegt, dass es wirklich ein abgeschiedenes Häuschen irgendwo auf der Alp ist. Deswegen das.
Gut, dann nachts irgendwie nochmal.
Ja, nicht cool auf jeden Fall, aber auf jeden Fall machbar.
Aber ihr wart dann so beieinander, genau.
Genau. Ja, und das total. Ist und das war dann auch total spannend, weil irgendwann wurde mein Bruder älter. Also, ne, weil er ist wirklich 7 Jahre älter als ich. Und deswegen, der hatte irgendwann natürlich gar keinen Bock mehr, mit uns da auf der Alphütte rumzuhängen. Und das war für meine Eltern dann cool, weil dann konnte Claudio, mein Bruder, dann Feierabend machen. Und für den war das halt mega cool, weil der natürlich dann mit 16, 17 die Verantwortung hatte, den Schlüssel zum Restaurant. Der hing aber natürlich, weil keiner geguckt hat, mit seinen Freunden da einfach noch an der Bar und haben da den Alkohol weggesoffen.
Oh, habt ihr da auch irgendein Special Feature gehabt? So Glücksspielautomaten, Flipper oder eine Kegelbar?
Eine Dartscheibe. Genau, okay. Dartscheibe gab es auf jeden
und
Fall.
Und auch eine Jukebox?
Nee, das gab's nicht.
Kam da so ein Alleinunterhalter?
Boah, zu Karneval kam ein Alleinunterhalter. Und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, Keyboard zu spielen, als ich 6 war.
Erzähl.
Ja, das war einfach, ich meine, es war so grotesk. Mit diesen Alleinunterhaltern, ne? Ich will das überhaupt nicht werten, weil ich finde, das waren die besten Partys der Welt natürlich, weil alle Leute singen mit und alle finden es toll. Aber man hat früh gemerkt, dass ich auch als kleines Kind, ich hing immer an diesem Keyboard dran. Ich fand das so toll, wie der da einfach diese Musik macht und, mhm. und wie die Leute so gute Laune haben. Also mich hat das immer schon total verzaubert, dieses Musikmachen.
Wenn du an, ich möchte nochmal ganz kurz zurück auf diese Alphütte, die ja nicht besonders luxuriös war mhm. wahrscheinlich, aber das ist ja auch gar nicht wichtig, vor genau. allem als Kind ist es überhaupt nicht Voll. Wichtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da andere Möglichkeiten gibt, was das Essen, was die Versorgung angeht. Gerade wenn ihr sonst in der Restaurantküche, die mhm. gut ausgestattet ist, erinnerst du dich daran, dass das Essen dort anders war, also so wie man sich jetzt so einen klassischen Werbespot mit einem Laib Brot und mit Äpfeln und Käse, dass man eher so Brotzeit zu sich nimmt.
Also tatsächlich war das so, dass wir abends meistens eine Brotzeit gegessen mhm. haben. Also das heißt, bei ich das Zorbo, Zorbo asse.
Ja.
Und das ist auch grundsätzlich im Wallis super klassisch. Also das wird da in ganz vielen Familien wird das so gemacht, dass es abends.
Abendbrot ist
genau,
ja auch
das
eine
Abendbrot,
klassische.
Ja, genau. Total, ja. genau. Und das haben wir super viel gemacht. Muss aber auch dazu sagen, dass wenn ich jetzt auch gerade so an diese Alphütte denke, mein Papa und meine Mama sind ganz tolle Köche, mhm. Köchin. Aber so halt wirklich diese Basics. Ich kenne niemanden, der so leckere Tomatenspaghetti macht wie mein Papa. Und das ist wirklich für mich so toll, weil das so klassische Gerichte sind. Oder ich kann mich auch so an, oh, so die leckere selbstgemachte Rösti von meinen Eltern. Oh, toll, mit so einem frischen Salat dazu und einem Spiegelei drauf und vielleicht noch Schweizer Raclette-Käse drüber. Oh.
Kannst du das?
Ja, das kann ich, zum Glück. Also ich muss sagen, dass ich das Rezept von meinem Papa mit der Tomatensauce, das habe ich noch nicht ganz ausgecheckt, weil es ist wirklich, jedes Mal macht er es anders, es schmeckt aber immer gleich, es ist mir ein totales Rätsel und es ist immer so, ja, so ein bisschen hiervon und so ein bisschen davon
und
so
ja.
hier und dann machst du noch so ein bisschen davon.
Und verrat mal ein bisschen was von diesem besonderen Rezept.
Naja, also mein Papa fängt immer damit an, dass irgendwo muss noch Zucker karamellisiert werden. Das ist wirklich bei allem, was er macht, muss einfach Zucker karamellisiert werden. Und dann müssen da irgendwo Zwiebeln hin und dann ist ganz wichtig, dass da noch Mehl hinkommt und dann eine Tonne Spaghetti und dann, aber es ist auch mega wichtig, auch glaube ich sogar Ketchup, was ich mir aber nicht viel.
Da ist ja
viel.
Auch wieder wahnsinnig viel Zucker
genau,
drin,
richtig.
Wahrscheinlich dafür. Dass
Zucker
es,
und
das,
Butter. Mm. Mein Papa kocht auf Zucker- und Butterbasis und es ist einfach wahnsinnig lecker. Und das sind so die Spaghetti, die einfach einen Tag später
oh,
nochmal in der Bar,
schmecken,
in der, auf der Brat, oh,
oh
Gott im Himmel.
Das ist aber sowieso bei vielen Sachen no. so, auch bei so Kohlgerichten und so weiter.
Es
ne? Ich
ist
weiß nicht, ob
so
du Kohl isst oder
mittlerweile können, auch.
Ich wollte nämlich gerade
dazu.
Sagen, vielleicht
Kohl
schließen wir da
dazu.
Jetzt den Kreis ja. zu den weiteren Lebensmitteln, denen ja. du dich gewidmet hast.
Kohl Jahr für gehört Jahr. Auch dazu, ja.
Wenn ich auch nochmal zum Prozedere fragen dürfte, wie entscheidet sich denn, also ich stelle mir jetzt vor, dass du am 29. oder 30. Dezember dann immer so ein paar Zettel vorbereitest, auf denen dann gewisse Lebensmittel stehen, denen du dich dann erst Jahr später, weil du hast es so gesagt,
ja,
dass ich mich Jahr
wirklich.
Für Jahr
ja,
einem
genau.
neuen Lebensmittel widme.
Ja,
und dann
richtig.
Kommt es mir so, als würde man sagen, okay, das ist das Jahr der Tomate,
ist
das
ähnlich.
Ist das Jahr des Kohls.
Ist wirklich so. Dieses Jahr ist das Jahr des Spargels und es läuft nicht gut, Leute. Ich kann euch sagen,
oh,
es läuft nicht
erzähl
gut.
Erzähl mal.
Ich finde, ich komme langsam ein bisschen besser klar mit grünem Spargel. Ich finde so in einem Risotto oder auch so ein bisschen angebraten oder auch ne, alles, wo es so ein bisschen noch so einen Bratgeschmack dazu hat, finde ich ja irgendwie Röstgeschmack,
ja.
finde ich, steht grünem Spargel mhm. sehr gut. Aber weißer Spargel, Leute, ich komme da nicht hin. Ich schaff's einfach nicht.
Wie isst du den denn? Oder wie wird er dir denn kredenzt?
Naja, also ich glaube, der wird mir bis jetzt sehr klassisch kredenzt. Einfach viel zu lang in so Butterwasser, dass der einfach nur noch schlabbert.
Werbung.
Menschen, Zuhörende, liebe Toasts da draußen. Letzte Woche war ich in Karlsruhe. Aha, werdet ihr jetzt vielleicht sagen, super Sache, eine der sonnigsten Städte des Landes. Hast du vielleicht das Karlsruher Schloss mit seinen, das kann doch kein Zufall sein, 365 Fenstern besucht? Der Legende nach ließ es der Markgraf so bauen, damit er an jedem Tag aus einem anderen Fenster auf seine schöne Stadt sehen konnte. In Karlsruhe ist man auch ruckzuck in Frankreich. Man könnte dort einen Café au lait bestellen und wieder zurückfahren. Aber nein, mein Ziel lautete DM. Denn in Karlsruhe befindet sich der Sitz des Unternehmens, das sogenannte Dialogicum. Ich wurde eingeladen zu einem DM Live. Es gibt immer mal wieder, ich nenne es jetzt mal, Präsentationen, Darbietungen, die man sich über die DM-App ansehen kann. Ich wurde eingeladen zu einem solchen DM-Live, um mit der wunderbaren Katalin zwei Rezepte mit DM-Bio-Produkten zu präsentieren. Einen Sommerspritz, der unter anderem aus der leckeren Zitronenlimonade und dem Früchtetee italienische Limone besteht und, für mich der totale Burner, Crunchy Chia-Pudding mit Himbeere. Und ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, als ich wieder zu Hause war, habe ich mir erstmal alle Ingredients gekauft, um diesen Chia-Pudding so und auch noch in anderen Variationen zuzubereiten. Ich werde das Rezept gleich mal flink vorlesen. Ihr findet es aber momentan auch auf der DM-Seite. Gebt Chiasamen ins Suchfeld ein, scrollt ein bisschen runter und dort steht es. Hier der Schnelldurchlauf. Es ist super easy. Alle genannten Produkte findet ihr im DM-Bio-Sortiment. Die Mengenangaben gelten für 4 Portionen oder 2 Portionen in meiner Welt. 300 Milliliter Mandeldrink mit 60 Gramm Chiasamen in eine Schüssel geben. Wer will, gibt noch 2 Esslöffel Vollrohrzucker dazu. Das ist der braune, unraffinierte. Gut verrühren. In 4 Dessertgläser jeweils 2-3 Esslöffel Kokosmandel-Granola geben, die Hälfte der Chia-Mandeldrinkmasse draufschütten, jetzt mit 2 Esslöffeln Fruchtaufstrich Himbeere bedecken, die restliche Chia-Mandeldrinkmasse darauf verteilen und jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Wer Chiasamen kennt, der weiß, diese kleinen Kugeln werden durch die Flüssigkeit richtig groß und weich. So, ich habe dann ein paar Kokoschips in der Pfanne geröstet und streue sie anschließend kurz vorm Servieren noch über das fertige Dessert. Wer mag, kann zum Beispiel noch gefriergetrocknete Himbeeren dazugeben. Könnt ihr alles in Ruhe nochmal nachlesen. Wie lecker jedenfalls. Wenn auch ihr ein richtig leckeres Rezept mit DM-Bio-Produkten habt oder überhaupt ein Lieblingsprodukt, dann schreibt mir gerne rustberlin@icloud.com. Und jetzt zurück zum Gespräch.
Okay, also um dem Ganzen jetzt noch etwas Chronologisches vielleicht, etwas biografisch-chronologisches noch einzuhauchen. Du hast es vorhin schon erwähnt, 1989 im Frühling zur Welt gekommen. Mit 16 kam der erste Bandscheibenvorfall. Ja. Und es wurde schwierig, also das wurde richtig schwierig. Ich erinnere mich an unser Gespräch, was du da ausgehalten hast mit Schmerzen, was du da mitmachen musstest, was Medikamente angeht. Du weißt also auch, wenn Menschen von chronischen Schmerzen sprechen, wovon dann die Rede ist und so, das kann man auch, glaube ich, nur so nachempfinden, wenn man da selbst mal so durch die Hölle gegangen ist. Du hast innerhalb von 2 Monaten 13 Kilo abgenommen damals. Du hattest weniger Hunger durch die Nebenwirkungen und wahrscheinlich auch durch den Stress und hast dir, kann man sagen, plötzlich so gefallen.
Ja, ich fand's super. Ich fand's wirklich toll, dass da die Kilos dann so gepurzelt sind und fand halt wirklich, ich meine, das war auch in der Zeit, das war so Anfang der 2000er Jahre irgendwo rum, also 2006, 2005, 2006. Und da war natürlich dieses Heroin-Chic, war ja auch wahnsinnig in.
Heroin-Chic.
Genau, das war ja auch wahnsinnig in gerade. Und das fand ich irgendwie ganz klasse, dass man das ja erreichen kann, wenn man einfach nur nichts isst. Das ist ja toll, so mit so einer, mit so einem jugendlichen Leichtsinn.
Ich habe mir die Unterlagen angeguckt, die ich mir zusammengestellt habe für dieses letzte Gespräch und bin auf diesen einen Satz gestoßen, der schon wirklich ziemlich hart ist, dass du in dein, also aus dem Wunsch heraus Ruhe zu haben und dich nicht mehr vom Leben überfordert zu fühlen, da war dieser eine Satz, den du in dein Tagebuch geschrieben hast: Ich will nicht sterben, aber ich mag nicht mehr leben. Und sich in diesem Transitraum zu befinden, innerlich, das muss unglaublich schwierig sein mit sich selbst, weil, ne, du, ich weiß nicht, hast du deinen Kopf von deinem Körper getrennt im Sinne von, gehörten die in unterschiedliche Bereiche des Denkens und Fühlens?
Ja, tatsächlich. Also das war, ist tatsächlich sehr schön zusammengefasst, weil genau das ist passiert. Also ich habe mich komplett von meinem Körper getrennt. Da war so eine Glocke drumherum, die nichts mehr wahrgenommen hat. Und es war einfach aus Selbstschutz vor diesem Schmerz. Das heißt, mein Kopf hat eine Möglichkeit gesucht, wie kriege ich diesen Schmerz verarbeitet? Weil irgendwann, also ich meine, du kannst dir natürlich Schmerzmittel also bis zum Anschlag reinhauen, aber der Schmerz bleibt ja irgendwie da und diese Bandscheibenvorfälle, die sind so intensiv, das tut so weh.
Es gab dann nämlich auch nochmal einen zweiten.
Genau, richtig. Und das tut einfach so unglaublich weh, dass mein Körper sich dazu entschieden hat, aus Selbstschutz fühle ich jetzt einfach gar nichts mehr. Was aber natürlich halt auch die schönen Dinge ausgerechnet hat. Also ich war ein nichts fühlendes Wesen, das komplett getrennt war von seinem Körper. Ich habe mir wirklich auch gewünscht, dass man dieses Bein bitte doch einfach amputieren könnte. Also ich meine, dass ein 17-jähriger Mensch mit dem Gedanken spielt, kann man das einfach abmachen bitte, weil das wäre mir dann lieber als das, was es jetzt ist. Und das ist wirklich beängstigend. In der Zeit gar nicht so bewusst, weil es so in dem Moment passiert und man natürlich jetzt gar nicht so reflektiert auch in dem Alter. Mhm. Im Nachhinein betrachtet, sehr hart zu wissen, dass man da mal war und dass man das in Kauf genommen hätte. Deswegen, also spannenderweise ja auch Berührung, also positive Berührung, einfach nicht wahrgenommen. Aus der Zeit kommen auch diese ganzen Tätowierungen und Piercings, um irgendwo mal was anderes zu spüren.
Eigentlich müsste man ja sagen, dass wenn du so ein Tal durchschritten hast oder so eine Hölle, wie auch immer man das nennen will, müsste man eigentlich, wenn wir nicht mit komischen anderen Assoziationen voll wären, müsste man am ersten Tag danach sagen, komm mal her, Körper. Ich liebe dich, danke, dass du mich da durchgetragen hast. Also in dem Moment, wenn der Schmerz irgendwann aufhört oder wenn es besser wird, weil es gibt viele Leute, die ganz unterschiedliche Geschichten haben mit ihrem Körper, ne? Durch Krebstherapien gehen, durch was auch immer. Und eigentlich müsste man, wenn man das einmal überstanden hat, von dem Moment an nur noch Best Friend sein mit seinem Körper.
Und es ist so schön, dass du das sagst, weil ich würde sagen, dass das teilweise zutrifft, so. Also, als ich kann mich sehr, sehr genau an den Moment erinnern, an dem ich aufgewacht bin nach der OP. Und ich meine, nach jeder, der nach so einer Vollnarkose aufwacht, nach einer OP, weiß, wie man sich fühlt. Also, es fühlt sich eigentlich nicht so richtig gut an. Einem ist schlecht und irgendwie meine Rückenmuskulatur wurde durchschnitten. Also, das tut natürlich alles auch ein bisschen weh und es ist alles unangenehm. Aber ich habe das sofort wahrgenommen, dass dieser Schmerz weg ist. Dieser eine Schmerz, der ist einfach weg. Und das war so krass. Ja. Und das war, also wirklich, ich habe geweint, weil das so tief ging. Und ich habe mich sehr, sehr lange danach noch dabei erwischt. Ich erwische mich heute noch dabei. Und das ist leider wieder dann so phasenweise, dass das Leben dann manchmal einen leider wieder davon wegzieht. Mhm. Aber ich erinnere mich ganz oft daran und ihr findet mich irgendwo, dass ich sitze und einfach so meine Hände anguck und einfach so reinspüre in so einen schmerzfreien Körper und das sehr bewusst wahrnehme, dass ich hier jetzt gerade sitze und keine Schmerzen habe und dass das so toll ist und dass ich mir so die Körperfunktion bewusst mache. Mhm. Ne? Also auch so eine Kleinigkeit wie, dass sich Finger bewegen, wenn ich das will, dass sich Zehen bewegen, wenn ich das will, dass das Bewusstsein darüber, dass diese Lunge einfach ihren Job macht, ohne daran zu denken.
Ohne daran auch erinnert werden zu müssen.
Dass dieses Herz einfach schlägt, dass das Blut durch die Adern, also das heißt, ich mache mir sehr, sehr oft bewusst, was für ein Wunderwerk wir da einfach so auch fertig machen. Ne? Ich meine, unser Körper leistet 24/7 einfach so einen unglaublichen Job. Und was uns dann einfällt, ist dann zu sagen, oh, ich habe so kleine Brüste, die sind aber auch doof. Nicht so, ist das mein Ernst? Sag mal, darum geht's jetzt wirklich, um diese Fettansammlung an meinem Brustkörper. Darum geht's jetzt. Und da kann ich dann auch wirklich drüber lachen, so, weil das doch wirklich größer ist als diese Befindlichkeiten.
Ja. Ich bin davon überzeugt, dass vor dir noch ein sehr langes, sehr erfülltes, sehr schönes und hoffentlich in vielen Teilen leichtes Leben liegt.
Danke.
Nur ein leichtes Leben.
Das macht keinen Spaß.
Nein,
wollen wir nicht.
Da kann ruhig auch Tiefe rein. Ja. Es kann auch ruhig ruckeln und zippeln und so.
Ja.
Aber wäre das morgen dein letzter Tag? Und es ginge nicht mehr um Gesundheit und es ginge auch nicht um Geld. Und es ginge nicht darum, bewertet zu werden. Was würdest du essen, wenn du wüsstest, übermorgen früh ist es vorbei?
Auf jeden Fall. Das ist so lustig. Ich habe als Teenager habe ich gekifft, weil ich so Rückenschmerzen hatte. So. Und man kennt ja vom Kiffen diese Munchies, dass man dann so Hunger kriegt. Ich würde wirklich morgen mir eine Tüte drehen, damit ich so richtig Hunger habe, damit ich so ganz viel Hunger habe. Und dann würde ich so viele Raclettes essen, wie es nur geht. Ja, das wäre der Plan.
Wie wunderbar. Und ich finde es deswegen so toll, weil ich so irgendwie auf Zehenspitzen um dieses Wort Raclette so rum, weil ich so dachte, du kannst nicht eine Schweizerin fragen, ob sie Raclette isst, weil es ist, das geht nicht.
Das wäre mein letztes Abendmahl.
Wie lecker.
Ja.
Oh, wie gut.
Und ich würde wirklich gucken, dass so viele wie möglich reingehen.
Und würdest du damit morgens schon anfangen oder könntest du dich auch für so ein süßes Frühstück, das muss ja nicht vernünftig sein.
Also ich glaube, wenn ich mir jetzt wirklich, ich darf mir jetzt so den ganzen
Alles.
Tag, okay, dann würde ich, weil ich esse kein Frühstück, so, und ich bin eh nicht wach morgens, auch an meinem letzten Tag würde ich jetzt nicht früher aufstehen, als ich müsste.
Wann stehst du, also wann, wenn du ausschlafen darfst, wann wachst du dann auf?
Meine innere Uhr geht immer um 11 Uhr. Egal, wenn ich ins Bett gehe, ich kann auch um 11 ins Bett gehen oder ich gehe morgens um 4 ins Bett. Um 11 Uhr wache ich auf.
Vor 11 ist da nichts zu machen.
Genau,
okay,
richtig. Aber ich schlafe selten bis 11, muss man sagen, weil mein Leben natürlich ja auch, es geht ja nicht. Und ich stehe total easy auch um 5 auf, um 6, um 7, das geht alles easy. Aber wenn ich keinen Wecker stelle, wäre es immer 11 Uhr. Das heißt, ich würde um 11 Uhr aufstehen, weil ausschlafen finde ich schon auch toll.
Ja.
Das finde ich ein schönes Gefühl. Dann würde ich mir irgendwo in einem richtig tollen Café, also ich müsste dann mit tollen Freunden sein, also wirklich so eine richtig schöne Runde mit einem Eiskaffee und einem Egg Benedict. Oh, mit einfach so krossem Bacon und einem tollen Salat dazu. Und dann würde ich irgendwann mir diese Tüte drehen, damit ich einfach Hunger habe.
Damit du weiter essen
damit
kannst.
Damit ich einfach weiter, weil sonst wäre das
nichts. Ja, ja.
Und dann würde ich irgendwann nachmittags würde ich anfangen, so vielleicht um 16 Uhr würde ich anfangen mit dem Raclette.
Und euer Raclette ist auch relativ regional.
Das Raclette ist bei uns im Wallis ja wirklich, also das ist bei uns so ein Aushängeschild. Der beste Raclette-Käse ist einfach aus dem Wallis. Da diskutiere ich mit keinem.
Und ist das so, hat man dann auch so eine Halterung wie, so ähnlich wie dieser Mikrofonarm?
Ja, genau,
hier?
Richtig.
Ja, ja, weil es ist so, Sie müssen sich das so vorstellen oder ihr müsst es euch so vorstellen, Raclette, so wie wir es kennen, ist ja mit so Pfännchen und so.
Habe ich auch,
ne?
Also zu Hause, darf
das ist
man
okay,
auch machen.
Das kann man auch, aber ja. Seit ich das, ist, hier um die Ecke ist der Winterfeldmarkt, das ist so ein Wochenmarkt und da sind zwei Frauen, die eben richtig Raclette.
Oh toll,
und
mit dem Raclette-Ofen.
Also, ja, na, mit diesen Halterungen.
Ja,
also das
ist ein
nennt sich das
genau,
Ofen. Ja, genau. Der halbe ist so wie so ein Halbmond, der auf der Rundung liegt.
Ein halber
und der wird
Käse.
Von oben so heiß gemacht.
Richtig.
Und blubbert und hat da diese dunklen Blasen. Oh Gott.
Das ist einfach Schönheit. Das ist Frieden.
Was ich noch nicht weiß, ist, was immer in deinem Kühlschrank ist.
Ja. In meinem Kühlschrank Senf, Mayo. Ich habe immer diese Balsamico-Creme im Kühlschrank.
Ja,
ich liebe die innig. Parmesankäse. Finde ich auch wichtig. Ich habe immer eine Cola-Dose im Kühlschrank, aber die gibt's nur einmal am Tag. Ich habe das jetzt, das ist bei mir eher so zum Ritual.
Ja,
genau, das ist bei mir zum Ritual geworden. Und sonst so frische Lebensmittel halt eher nicht. Die hole ich mir einfach, wenn ich halt zu Hause bin, weil bei mir geht alles kaputt natürlich sonst. Aber sonst, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann gucke ich, dass ich mir einen Salat hole, ein paar Früchte, einen Feta-Käse und damit oder einen Joghurt. So.
Oder ein Halloumi.
Oder ein Halloumi, genau.
Quietsche,
also so, das mag ich irgendwie alles ganz gern.
Und die Küche, in der das Ganze dann stattfindet.
Ja, also Leute. Also es ist wirklich Perlen vor die Säue. Sagen wir es mal so, wenn ich zu Hause Besuch habe, also, ich habe so eine tolle Küche, dass Leute immer selber kochen wollen, wenn die bei mir zu Hause sind. Ja, es ist wirklich, wirklich lustig.
Die war schon eingebaut, als du da
angezogen
bist.
Ja, genau. Ich hatte wirklich Glück. Ich habe ein Haus gekauft, ein 100 Jahre altes Haus, aber komplett renoviert. So ein altes Holzhaus. Und die Vorgänger von mir haben es geliebt zu kochen. Die hatten irgendwie 3, 4 Kinder. Und die hat da, glaube ich, einfach 34 Mal am Tag gekocht. Die hat wirklich so einen riesengroßen Gasherd mit einem riesengroßen Industrieabzug.
Oh, und ist das so alles so Edelstahl?
Ja, es ist alles Edelstahl und es ist alles zauberhaft schön und es ist wirklich einfach traumhaft. Und deswegen, wenn ich Gäste habe, die wollen immer selber kochen. Was mir total entgegenkommt. Also deswegen mittlerweile ist das für mich, habe ich schon so dran gewöhnt, dass ich wirklich das auch schon mit ansage. Also wenn Leute mich besuchen, finde ich so, ja, aber du musst halt selber kochen. Und dann sind die immer erstmal überrascht und dann kommen die bei mir zu Hause an und freuen sich halt hart darauf, bei mir zu kochen.
Gibt es in dieser Küche einen Apparat, den du vielleicht auch übernommen hast?
Ja, ich habe... Ich meine, ihr könnt euch jetzt alle denken, dass ich jetzt nicht viel koche, so, ne? Ich bin jetzt auch nicht die Meisterköchin, aber ich koche ganz gerne, einfach sehr selten, so. Und mein Ex-Partner hat sich dazu entschieden, mir zum Geburtstag einen Thermomix zu schenken. Und das Mistvieh steht da halt jetzt einfach. Und sagen wir es mal so. Ich habe mir jetzt zur Gewohnheit gemacht, weil einmal in der Woche am Montag kommt meine Patentochter, die ist 18, schläft die bei mir, übernachtet die bei mir. Und wir haben uns jetzt ein Spiel draus gemacht, dass wir einfach Montag zusammen, ist einfach unser Thermitag. Weil es ja auch ein bisschen wie ein Game ist. Ich habe ihr das gut verkauft. Ich habe ihr gesagt, so, das ist halt einfach wie ein Spielzocken. Mhm. So, das musst jetzt einfach Schritt für Schritt. Wir entscheiden uns für ein Menü und dann machst du hier Schritt für Schritt. Und das ist sehr lustig. Aber ich habe diesen Thermomix wirklich, ich habe es nicht geschafft, den in mein Leben zu integrieren. Wie viele Leute das ja wirklich inbrünstig tun. Ich habe es nicht geschafft. Mhm.
Und gibt es andere Sachen, die du dir selbst mal angeschafft hast, weil du dachtest, ach, das, ich bin mir ziemlich sicher, das ziehe ich durch. Und das sind dann so Geschichten, die du weiter verschenkt hast.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, also so Backkram. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Backformen und Silikonformen ich mir für irgendwelche guten Ideen.
Ja, weil du so ein Bild von dir hast, dass das eigentlich toll wäre.
Oh, das wäre schon toll. Mm-hmm. Ich würde mich schon sehen mit so tollen Kuchen.
Ich weiß genau, wovon
ich
du sprichst.
Ich sehe das schon. Ich fühle das schon.
Ich habe ein portables Backblech.
Hast du?
Für den Blechkuchen, den ich nie gebacken habe. Ich glaube, das liegt seit 12 Jahren im Keller und hat nicht nur einen Deckel, sondern an einem Deckel auch noch zwei Henkel.
Liebe.
Das ist die Bettina, die nie zur Welt gekommen ist.
Aber es ist ein schöner Gedanke, dass die irgendwo im Geiste lebt.
Im Keller.
Oder?
Sie lebt im Keller. Warum machen das andere so? Ach, weißt du was?
Ich habe noch schnell
Kuchen. Genau, genau. Ach, wie spät? Ach, wir haben jetzt 20 Minuten noch. Ach, dann mache ich noch einen Marillen-Schnippel-Schnappelkuchen. Und du denkst so,
keine
was?
Chance. Ich bin nicht lebensfähig. Sowas kann ich nicht. Nee, ich schaff's nicht. Und die Idee von mir gibt's dieses Bild von mir. Ich lasse es nicht ganz los. Ich möchte es nicht komplett loslassen. Sagen wir es so.
Okay. Naja, du bist ja noch jung. Pass auf, wir gehen jetzt zu entweder oder. Wie stehst du zu Trüffel? Weil es auch ein Pilz ist, magst du gar nicht.
Was ist das für ein Geschmack, Leute? Ich habe eine Freundin, die hat ihrem Hund beigebracht, Trüffel zu suchen. Jetzt hat dieses Mistvieh sich dazu entschieden, die aber immer selbst zu essen. Ich finde es so toll.
Das ist ja toll. Ja. Das heißt, ihr wohnt in einer Gegend, wo Trüffel in der Erde liegen.
Ja, wird liegen, aber ich finde, der darf da auch bleiben. Wirklich. Ich finde, der darf da wirklich bleiben.
Salbei.
Oh, schwierig. Finde ich ganz schwierig.
Fenchel?
Das wird, glaube ich, für 2026.
Stimmt, uns fehlen ja noch ein paar.
Ich habe Fenchel. Mein Papa liebt nämlich mittlerweile Fenchel. Der hat das früher gehasst.
Fenchel, sagt ihr?
Ja, so, Entschuldigung, Fenchel.
Nein, ich möchte gerne das
Fenchel. Fenchel. Und ich finde, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns anfreunden könnten.
Aber, Fenchel und du.
Ja.
Hast du Fenchel mal roh in einem Salat gegessen?
Ich glaube, damit würde ich anfangen, weil da könnte ich mir vorstellen, dass wir Freunde werden könnten.
Ja. Was war noch ein Lebensmittel, an das du dich akademisch?
Brokkoli.
Ah,
fand ich auch. Aber das mag ich mittlerweile sehr gerne. Außer der ist einfach wahnsinnig verkocht. Das ist einfach nichts Leckeres dran. Mhm. Aber so im Backofen mit so ein bisschen Sojasauce, oh, super lecker.
Oder auch wirklich, dein Vater würde jetzt wieder sagen, und ich würde sagen, richtig
Butter,
mit Sahne und Käse
und
überbacken. Ja, ein bisschen Zwiebeln, das kann nicht schaden. Ja, genau. Oh, lecker, lecker. Jetzt habe ich auch Hunger. Lakritz?
Auf gar keinen Fall. Warum hast du nur
das sind die Polarisierenden.
Ah gut, wirklich, keine Chance.
Basilikum?
Oh, das mag ich gerne.
Da bist du richtig erleichtert, das zu
können. Ja, da bin ich jetzt wirklich erleichtert, weil Basilikum, das war jetzt nicht so ein Jahresprojekt, aber auch etwas, das hat ein bisschen Zeit gebraucht und mittlerweile kann ich das wahnsinnig schätzen.
Ist ja auch kein Solist, muss man ja auch
voll,
sagen.
Total.
Mit wem gehst du da raus, Basilikum?
Richtig.
So, ne? Nimmst du deinen engsten Vertrauten
richtig.
Mozzarella oder Tomate so?
Toll.
Oder ja, genau. Knoblauch, ja, bist du liebst du,
innig.
Ne? Sonst ja.
Ja.
Innereien?
Auf gar keinen, schaffe ich nicht.
Kapern?
Also kann ich dulden, aber die machen mit mir gar nichts
dulden
Gutes.
Dulden ist ein schönes Wort dafür, ja. Koriander?
Lustig, bei mir auch eher im Seifenland.
Naja.
Ja.
Ja. Ingwer?
Ingwer ist so ein Ding, dulde ich auch. Also gerade weil Ingwer ja auch so wahnsinnig bekannt dafür ist, wahnsinnig gesund zu sein. Deswegen ist, man kann mich jetzt auf Tour schon auch mal Ingwer kauend treffen oder Ingwer Tee trinkend. Aber es wird nie etwas, also es gelüstet mich nie nach Ingwer. Das ist eher so eine Zweckfreundschaft.
Rote Beete?
Oh, liebe ich.
Was denkst du, von welchem Lebensmittel hast du am meisten gegessen in deinem Leben? Außer Nudeln, Brot, Kartoffeln?
Wahrscheinlich Käse, weil es in so vielen Formen kommt.
Ja, also im wahrsten Sinne.
Ja, wirklich. Also ich meine, wenn ich so an Raclette und Fondue denke, aber ich denke dann auch wirklich an, ich liebe es, Parmesan auf einer Pasta zu haben. Ich liebe Feta-Käse im Salat.
Der Halloumi ist da
wieder. Oder einfach so zum Abendbrot eine Scheibe Käse irgendwo drauf. Also ich glaube, Käse in all seiner überbackenes Zeug.
Oh Gott. Also du kannst alles überbacken. Ich glaube, ich würde.
Man kann alles überbacken.
Alles, was man, ja. Was nicht mehr gut ist. Und
also ein Käse Leben ohne Käse wäre ich, glaube ich, nicht imstande.
Das ist das,
ganz
was mich an
sagen.
Diesem veganen Sein auf jeden Fall abhält.
Aber ich merke das schon, ne? Ich finde ja auch so grundsätzlich so Milchalternativen ganz toll. Auch gerade so Joghurt brauche ich wirklich überhaupt keine Kuhmilch, Joghurt, Milch auch nicht zwingend. Ganz viele tolle Alternativen. Alles, was so geschmolzener Käse ist, bin ich noch nicht ganz bereit für die Alternativen, weil ich schon dieses, so ein Raclette, das möchte ich mich ungern von trennen.
So, pass auf, entweder oder. Frikadelle oder Falafel?
Oh, oder... Wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, würde ich langfristig wahrscheinlich für die Falafel gehen. Aber ich finde, so manchmal eine Frikadelle in meinen müden Zeiten macht's was Gutes, sagen wir es mal so.
Schwarzbrot mit Butter oder Weißbrot mit Öl?
Tut mir leid, Weißbrot. Ich bin immer im Weißbrotland.
Verstehe.
Ich liebe Weißbrot.
Mehr Salz oder mehr Pfeffer?
Immer mehr Salz. Pfeffer kann ich nicht gut mit umgehen. Als Nebendarsteller ja, aber Pfeffer kann auch ganz schnell sehr aufdringlich sein.
Ich bin ein rosa Pfefferkorn, hallo, hey, beiß doch mal auf mich.
Wirklich, es ist so unangenehm.
Rucola oder Feldsalat?
Feldsalat.
Kartoffeln oder Reis?
Auf Grundlage der Vielfalt, glaube ich, wäre ich im Kartoffelland. Nur schon wegen der Schweizer Rösti.
Nudeln oder Reis?
Oh, das ist fies. Wahrscheinlich Reis, so auf Dauer, aber eigentlich sehr ungern, weil ich liebe Nudeln.
Ich würde immer, immer, immer Nudeln essen.
Weißt du, woran ich gerade gedacht habe? Ich wollte Nudeln sagen und habe gerade daran gedacht, so diese Thai-Gerichte mit Reis finde ich halt schon toll.
Ja, das stimmt.
Und darum habe ich nur gerade gedacht, so ein Leben lang auf die Gerichte verzichten, fände ich jetzt auch ein bisschen hart. Finde ich wirklich. Aber ehrlich gesagt bin ich da jetzt auch, mein Lieblingsteilgericht ist Pad Thai. Deswegen, das sind
auch
Nudeln. Auch
Nudeln.
Aber halt Reisbandnudeln.
Stimmt, das sind so.
Das ist eigentlich beides.
Das ist das Kind. Das Kind von Reis.
Ich würde mich für das Kind entscheiden.
Was soll man denn da noch für ein besseres Ende finden, außer dass wir noch ein besseres Ende finden müssen? Und das mache ich in der Regel so, dass ich sage, stell dir vor, wir waren jetzt gerade essen in einem Restaurant, du hast noch ein bisschen Platz.
Ja.
Die Kellnerin kommt, der Kellner kommt und sagt, darf es denn noch was sein? Noch ein Dessert und noch ein Espresso, noch ein Birnenschnaps vielleicht. Was würdest du machen?
Und zum Schluss das Dessert.
Wenn ich ein bisschen Platz habe, und das geht für Dessert oft, ich habe oft für Desserts noch Platz, gibt manchmal Tage da keine Chance, aber oft, ich würde immer fürs Dessert gehen. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke keinen Alkohol.
Du musst dich nicht zwischen all den Sachen entscheiden.
Ich würde tatsächlich
alles nehmen.
Nee, tatsächlich immer dann Dessert. Also ich finde...
Keine Käseplatte?
Nee, auf gar keinen Fall. Das geht für mich gar nicht.
Und was für ein Dessert würdest du nehmen? Was ist dein Lieblingsdessert?
Oh, da bin ich ja... Also ich jetzt gerade ist so lustig, wenn ich nämlich... Es gibt bei der Alphütte in der Nähe ein ganz tolles Restaurant. Und da esse ich immer... Richtig asozial, das fette Bananensplit.
Oh.
Und ich finde, das ist so ein unterschätzter Klassiker.
Echte Sahne oder Sprühsahne?
Am liebsten tatsächlich ohne Sahne, aber mit viel Schokoladensoße.
Ja.
Mit ganz viel Schokoladensoße. Traumhaft.
Ich finde, also unterschätzt absolut, wie schön, dass du es zurück in unser Bewusstsein gezogen hast. Ich danke dir schon dafür. Nein, ich danke dir wirklich. Das war ein bemerkenswertes Gespräch, das von allen Stimmungen und Themen irgendetwas hatte. Oh, also ein großes Geschenk. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Es ist immer so schön mit dir. Danke vielmals.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.